Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Eine Begleiterscheinung der gegenwärtigen Abbaumaßnahmen, vor allem in größeren Unternehmen, ist, dass Manager im Mittel- und Top-Management mit großzügigen Abfindungspaketen verabschiedet werden. Dieses Momentum bietet uns die Möglichkeit, im CEO Career Code das Thema der sinnvollen Vermögensanlagestrategie aufzugreifen. Denn private Banken offerieren immer ein Mischportfolio zwischen Anleihen, Gold, Aktien, Immobilien, was eine Option, aber laut unserem heutigen Portfolio-Experten Dr. Andreas Beck nur die zweitbeste Variante der Geldanlagestrategie ist. Außerdem stellen sich viele Top-Manager die Frage der liquiden Anlage ihres hart erarbeiteten sechsstelligen Vermögens, auch unabhängig der Abfindung. Die heute vorgestellte Strategie kann daher immer angewendet werden. Herzlich willkommen zurück, Andreas.
Grüß dich, Dominik. Freut mich, bei dir in der Sendung zu sein.
So, jetzt muss ich zugeben, dass ich schon über ein gewisses Vorwissen verfüge, da ich mit dir schon lange auch privat in Kontakt bin und von dir schon profitiert habe, was Anlagestrategien angeht. Bei mir waren es ja dann immer Bonuszahlungen, keine Abfindungen, aber gingen dann eben in die ähnliche Richtung. Warum ist es keine gute Idee, ein Mischportfolio zu haben, im Sinne von, hier habe ich Immobilien, da habe ich dann Anleihen, da habe ich Aktien, vielleicht auch noch ein bisschen mit Rohstoffen beigemischt, wenn ich liquide sein möchte und vielleicht von meiner Abfindung oder ähnlichen Szenarien mal leben möchte?
Ich habe jetzt deine Einleitung schon gehört und die muss ich gleich korrigieren. Und dann können wir dieses Thema kurz abhandeln. Ich denke, die Zuhörer werden überrascht sein, wie einfach es ist. Und dann können wir vielleicht noch ans Eingemachte gehen. Worum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte?
Gerne.
Also du hast eingeführt, dass man normalerweise, wenn man jetzt eine Abfindung bekommt oder ein Haus erbt, verkauft, irgendwie zu einer größeren Geldsumme kommt, auf einen Schlag, dass man dann beim Private Banking Berater sitzt und dass man da dann so ein Mischportfolio empfohlen bekommt. Man muss halt ankreuzen, wie viel Geld man bereit ist zu verlieren und welche Renditen man will und dieses ganze Gedöns. Das ist die zweitbeste Lösung, hast du gesagt. Das stimmt natürlich, aber das Schlimme ist, dass sehr, sehr viele Banken noch viel schwachsinnigere Empfehlungen geben, zum Beispiel überteuerte Versicherungspolicen und solche Sachen. Also was ich da so sehe, es ist wirklich schon haarsträubend, wie Manager, die in ihrem Gebiet Experten sind und hochgradig rational gearbeitet haben, wie die leichtfertig dann irgendwelche Produkte kaufen, die überhaupt keinen Sinn machen. Aber jetzt lassen wir dieses ganze provisionsgetriebene Anlageverhalten mal weg, also provisionsgetrieben in der Hinsicht, dass ich einem Anlageberater gegenüber sitze, der mir halt als allererstes das anbieten möchte, wo er die höchste Provision bekommt. Kann man ihm ja nicht vorwerfen, aber man sollte es trotzdem nicht machen als Kunde. Gut, dann landet man eben bei der Frage, was gibt's für liquide Anlageklassen, damit ich mein Geld so investieren kann, dass es möglichst mehr wird. Und da gibt es letztendlich genau drei, den Geldmarkt, den Anleihenmarkt und den Aktienmarkt. Das ist die Weltwirtschaft in dem Sinne, entweder Fremdkapital oder Eigenkapital. Aber das ist hochgradig rechtssicher machbar. Das sind standardisierte und liquide Papiere und da behält man seine Freiheit, wenn man in der Richtung agiert. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich dieses Universum am besten für mich nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abfindung bekommen habe.
Lass uns mal da eintauchen, denn wir klammern jetzt ganz bewusst die Themen Rohstoffe, Immobilien aus, weil es hier um eine liquide Anlageform geht, im Sinne von davon leben zu können. Und da ist es halt vielleicht auch ganz gut, dass man diese Flexibilität bewahrt, oder?
Rohstoffe und Immobilien führen in die falsche Richtung. Können wir am Schluss noch, wenn es ums Eingemachte geht, dazu sprechen. Man kann eine Goldposition beimischen, wenn man Angst vor dem Weltuntergang hat, dann ist das nicht schlecht. Das kann man machen, aber es ist ein anderes Thema. Bei uns geht es jetzt wirklich darum, eben liquide zu bleiben. Das heißt, flexibel zu bleiben, auf veränderte Reaktionen reagieren zu können und auch einen Ertrag zu erwirtschaften, der einen dann das Leben erleichtert. Ja, also viele sorgen sich jetzt natürlich, dass sie auf einmal eine größere Summe haben. Also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das Problem ist halt, wenn ich mein ganzes Leben lang ein vernünftiges Einkommen hatte und eben dann noch Ausgaben hatte und dann spare ich was an und dies und jenes, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich auf einen Schlag jetzt eine größere Summe bekomme. Sagen wir mal eine 500.000. ist ja schnell, ist man ja schnell dabei. Man muss nur das Elternhaus erben und verkaufen, dann ist die schon auf dem Tisch. Eine halbe Million hat den Vorteil, das ist viel Geld, hat den Nachteil, dass, wenn ich mir jetzt überlege, was sind drin tierliche Anlagen, zum Beispiel Aktienstrategien, dann muss ich ja jederzeit mit Schwankungen rechnen von 10-20%, in extremen Krisen auch mehr. Ja, und eine Schwankung von 20% bei 500.000 sind halt auf einmal 100.000. Und das führt dazu, dass viele davor zurückschrecken und so eine Art Handlungsunfähigkeit annehmen, weil bei großen Summen halt die Schwankungen der Märkte auch gleich große Summen sind. Okay, das heißt, es wäre dann naheliegend zu sagen, na gut, dann gehe ich halt in den Geldmarkt. Geldmarkt für die Schweizer uninteressant, Negativzinsen. Bei uns kann ich vielleicht noch 1,5-1,8% Zinsen generieren. Da gibt es schöne Produkte. Also es gibt Geldmarkt-ETFs, die sehr kostengünstig sind und die den Geldmarkt sehr gut abbilden und bei denen ich kein Risiko habe, dass die Bank insolvent geht, wo ich das Geld auf dem Konto liegen habe, sondern das sind halt auch Sondervermögen, diese Geldmarkt-ETFs. Okay, da kriege ich halt meine 1,8%. Ja, schön und gut und ich habe gar keine Schwankungen. So, und das Vorgehen, was wir jetzt vorschlagen und was wir in der Praxis seit Jahrzehnten auch kennen und was funktioniert, ist wie folgendermaßen, dass man nicht in so einem Mischportfolio denkt und welche Schwankungen ertrage ich, sondern dass man in Töpfen denkt. Und da gibt es am Ende nur drei Töpfe. Einmal den Geldmarkt, einmal ein breit gestreutes Euro-Anleihen-Portfolio und einmal eine breit gestreute Aktienstrategie. Aktienstrategie, damit meine ich eine Anlagestrategie mit mindestens 50% Aktienquote, gegebenenfalls auch deutlich mehr. Das hängt dann von der persönlichen Risikopräferenz ab. Aber eine Anlagestrategie, die auf jeden Fall mindestens 50% an den weltweiten Renditen der Aktienmärkte partizipiert, egal wie hoch die Schwankungen dann noch immer ausfallen mögen.
Das ist der erste Topf.
Genau, das ist der dritte Topf. Genau, der erste Topf ist Geldmarkt, der zweite Topf ist Anleihen, der dritte Topf ist Aktien. So. Genau. So, und wie geht man jetzt vor? Also pragmatisch, man nimmt sich einen Tag im Jahr, zum Beispiel den 1.5., das kann auch der Geburtstag sein oder sonst was. Wir nehmen gerne den 1.5., weil am 30.4. die Ausschüttungen sind von unseren Fonds. Da passt das immer ganz gut. Also man nimmt einen Tag im Jahr und da fragt man sich, wie viel Geld brauche ich aus meinen Reserven für die nächsten 12 Monate? Man hat irgendeine Rente, man hat irgendwelche Mieteinnahmen, man hat irgendwas, aber man hat eine Unterdeckung, um das Leben zu führen, das man eigentlich führen möchte. Und dann stellt man fest, die Unterdeckung im Monat sind 200, 400, 1000 Euro, wie auch immer, sagen wir mal 1000 Euro. Dann weiß ich also, in den nächsten 12 Monaten werde ich 12.000 Euro ausgeben. Und diese 12.000 Euro, die investiere ich jetzt in den Topf 1, in den Geldmarktfonds. Keine Schwankungen. Und daraus entnehme ich jetzt jeden Monat meine Reserven. Den Rest teile ich auf in Topf 2 die Anleihen und Topf 3 die Aktienstrategie. So, was ist jetzt die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass Finanzplanungen scheitern, weil kein Mensch weiß, was in 10 Jahren wirklich seine Lebenssituation ist. Aber auf ein Jahr kann man vernünftig nachdenken. So, und jetzt, wenn dieses eine Jahr vorbei ist, dann ist der Geldmarkttopf leer. Und dann ist jetzt der Witz der Geschichte, dass ich eben zwei Töpfe habe, die ich auch noch gefüllt habe. Einmal einen Anleihentopf 2 und einmal einen Aktientopf 2. Im Anleihentopf steckt man so 2 bis 3 Jahre Reserve. Also wenn ich jetzt 12.000 Euro für ein Jahr nehme, kann ich zum Beispiel den Anleihentopf mit 36.000 Euro füllen, also den Geldmarkt mal 3. Und den ganzen Rest, den ich noch habe, den stecke ich dann in die Aktienstrategie. Was ist der Effekt? Der Effekt ist, dass wenn das Jahr vorbei ist, es ist wieder der 1.5. des Folgejahres, meine 12.000 Euro sind verbraucht, dann schaue ich, wo stehen jetzt die Aktienmärkte. Wenn die Märkte gut stehen und ich jetzt gut Aktien verkaufen könnte, dann fülle ich den Geldmarkttopf wieder auf, indem ich jetzt von der Aktienstrategie Geld verkaufe.
Aber auch nur so viel, wie ich Rendite erwirtschaftet habe? Oder würdest du auch an die Substanz rangehen?
Natürlich auch an die Substanz.
Okay. Mhm.
Es geht ja ums Leben. Mhm. Aber da können wir am Schluss noch dazu kommen. Nee, also es geht ja davon, was brauche ich? Es geht ja davon, was brauche ich? Und wenn ich sage, die 12.000 Euro waren richtig kalkuliert, ich brauche im nächsten Jahr wieder ungefähr 12.000 Euro, dann fülle ich meinen Geldmarkttopf mit 12.000 Euro aus auf, und zwar indem ich meine Aktienstrategie, indem ich da die 12.000 Euro entnehme. So, und Fall 2 ist, wir sind halt in einer Krise und die Aktien stehen gerade schlecht. Davor hat ja jeder Angst, zu Recht, dass er gezwungen ist, Aktien zu einem dummen Zeitpunkt zu verkaufen, weil die Aktienmärkte schwanken halt nun mal sehr stark, selbst wenn man breit streut. Na, in diesem Fall habe ich ja meinen Topf 2, den Anleihentopf, und dann fülle ich einfach mein Geld, meinen Topf 1, also meinen Geldmarkt, auf, indem ich jetzt Anleihen verkaufe für 12.000. Und auf diese Art und Weise habe ich dann die Situation, also wir sind jetzt in der Situation, wir sind gerade in einer Aktienmarktkrise, dass ich wieder für ein Jahr den Geldmarkttopf gefüllt habe und meine Anleihenreserven sind halt jetzt nicht mehr 3 Jahre, sondern zum Beispiel nur noch 2 Jahre, weil ich ein Jahr ja daraus entnommen habe, um nochmal ein Jahr davon zu leben. Aber ich kann den Aktientopf unangetastet lassen. So, und jetzt geht wieder ein Jahr ins Land und nach dem Jahr mache ich wieder das Gleiche. Und sobald ein Stichtag ist und die Aktienmärkte haben sich erholt und stehen wieder gut, fülle ich alle Töpfe wieder auf meine Zielniveaus auf, indem ich Aktien verkaufe. So, was habe ich jetzt da für einen Vorteil? Ich habe den Vorteil, dass ich mir jedes Jahr überlegen kann, wie viel habe ich denn wirklich gebraucht und kann jedes Jahr adjustieren. Was brauche ich eigentlich meinem Geldmarkt vor? Ich habe den Vorteil, dass ich, wenn ich eine vernünftige Summe zum Anlegen habe, signifikant partizipiere an den Aktienmarktrenditen, ohne das Risiko einzugehen, bei den typischen Krisen Aktien verkaufen zu müssen, weil ich ja noch die Reserve habe, dass ich auf die Anleihen zugreifen kann. Und jetzt habe ich gesagt, ein Jahr Geldmarkt, 3 Jahre in unserem Beispiel gehen wir in den Anleihenmarkt. Das heißt, wenn das ein Jahr Geldmarkt vorbei ist und die 3 Jahre Anleihenmarkt auch noch verbraucht sind und wir immer noch in einer Krise sind, also es in diesen 4 Jahren kein Jahr gab, an dem ich gut die Aktien hätte verkaufen können, erst dann habe ich das Risiko, dass ich auch einen Teil der Aktien ungünstig verkaufen muss. Und da sieht man schon, das Risiko ist gering. Aber man sieht auch, wenn man sich damit unwohl fühlt, ja, dann füllt man den Anleihentopf halt nicht mit 3 Jahren, sondern mit 4 Jahren oder mit 5 Jahren. Also man kann seine persönliche Risikopräferenz ganz einfach spiegeln in diesem 3-Töpfe-Modell, ohne dass man allzu komplizierte Überlegungen machen muss oder gegen seine Gefühle handeln muss.
Also ich verstehe die Adaptionsfähigkeit und Flexibilität dieses Modells. Ich finde es auch ehrlich gesagt recht hemdsärmlich, mit den 3 Töpfen einfach zu operieren. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied zu einem Mischportfolio, wenn ich jetzt einfach alles reinstecke, sage, ich habe jetzt 50% Aktien, 20% Geldmarkt und dann nochmal 30% Anleihen in einem, weiß ich nicht, beispielsweise Fonds zusammengebündelt? Was wäre jetzt hier der Vorteil?
Dass in dieser 3-Töpfe-Strategie habe ich für jede Fristigkeit das ideale Portfolio und das ist viel besser als eine mittelmäßige Lösung für so eine gemischte Strategie, ja. Also, weil, wenn ich jetzt so ein Mischportfolio habe, was macht die Bank in der Krise? Leider verkauft sie meistens die Aktien, weil sie Angst hat.
Auch ein bisschen reputationsbedingt, glaube ich.
Ja. Auch von den Rechtsrisiken her.
Ja, aber genau, sagen wir mal, eigentlich,
ja. Ja, aber jetzt sagen wir mal, die Bank hält die Füße still und hält die Quoten konstant, auch in der Krise. Da würde ja trotzdem, wenn ich jedes Jahr was entnehme, würden jedes Jahr auch Aktien verkauft werden, auch in Phasen, wo es ungünstig ist. Das Ganze ist so unpassend zu der wirklichen Lebenssituation, dass, wenn man sich das anschaut, das in der Regel entweder dazu führt, dass die Anleger sich unwohl fühlen oder dazu führt, dass die Aktienquoten viel niedriger sind, als sie sein könnten und damit auf Dauer viel Rendite verloren geht.
Okay. Wenn wir also renditetechnisch nicht nur von dem Faktor der Flexibilität und Umsetzbarkeit und Verfügbarkeit des Geldes, das ist ja auch ein Vorteil, sondern auch von der Rendite ist das 3-Töpfe-Modell dann besser?
Es ist besser, weil ich in der Regel eine relativ hohe Aktienstrategie fahren kann, weil ich dieses Problem in schlechten Marktphasen ungünstig verkaufen zu müssen umgehen kann und weil diese Strategie ist auch so klar, dass unserer Erfahrung nach es auch nicht zu Panikreaktionen kommt. Also, weil ich weiß ja, fürs nächste Jahr habe ich mein Geld und dann habe ich eh noch Töpfe. Das heißt, wenn es jetzt gerade rumpelt und Trump wieder irgendwas twittert, dann da muss ich mich in 3 Jahren mit beschäftigen oder in 2 Jahren oder wie auch immer, ja, aber nicht jetzt. Und dann, die Leute können viel gelassener damit umgehen, weil eben jeder Topf eine ganz klare Strategie hat und damit auch ein ganz klares Profil hat für diese Strategie. Und das ist dann auch verständlich. Und dann möchte ich auf noch etwas hinweisen. Das Leben ist halt tatsächlich nicht planbar. Und in der Regel ist es so, dass meine Erfahrung, also ich habe wir beraten ja keine Privatanleger, aber 2 Erfahrungen habe ich trotzdem. Die erste Erfahrung ist, die Leute schätzen ihre Ausgaben immer zu hoch ein, weil sie alles Mögliche machen wollen. Und in Wirklichkeit fühlen sie sich zu Hause doch wohl und dann die zweite Kreuzfahrt ist dann schon langweilig. Und eigentlich ist es auch schön, an der Isar spazieren zu gehen und so weiter. Also am Ende überschätzen sie die Zusatzausgaben, die sie haben. Und auf die Art und Weise kann man aber jedes Jahr das wieder justieren. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch wieder plötzliche Zusatzausgaben, dass man denkt, oh je, das Dach vom Haus muss doch in den nächsten 3 Jahren mal repariert werden. Das kostet 50.000. Aber ich kann halt ganz flexibel immer mich schon anpassen, auf 1, 2, 3 Jahre hinaus planen und trotzdem justieren. Und deswegen bin ich so wahnsinnig unzufrieden mit so Lösungen, die so ganz statisch sind, wie zum Beispiel Versicherungspolicen mit einer lebenslangen Rente oder so. Einmal sind es natürlich Kostenmonster, wo extrem viel an Provisionen verloren geht. Aber es nimmt den Menschen halt auch die finanzielle Flexibilität und Freiheit, jederzeit wieder neu justieren zu können.
Mhm. Ja, also ich denke, das ist durchaus verstanden. Was ich jetzt auch noch mitgenommen habe, beziehungsweise was ich so interpretieren würde, es ist ja nicht so, dass das Gesamtvermögen so angelegt wird, sondern der Teil, den ich übrig habe. Also es gibt ja dann auch noch einen Notgroschen, den ich habe. Ich beziehe vielleicht noch eine Rente oder andere Einkünfte zur selben Zeit. Plus Mieteinnahmen, davon sprachst du auch. Oder ist es auch durchaus möglich, dass wenn ich jetzt einfach alles liquide habe, ich habe keine Immobilien mehr, ich tue jetzt mal so, als hätte ich irgendwie keine Rente, würdest du dann genauso vorgehen? Oder ist es nur ein Zusatzsystem zu bestehenden liquiden Mitteln?
Nein, ich würde genauso vorgehen. Hm. Aus einem Dilemma kommt man natürlich nicht heraus. Also die Anforderungen, die man hat an seine Ausgaben, die müssen natürlich konform sein zu dem Vermögen, was man zur Verfügung hat. Also klar, je größer das Vermögen, umso großzügiger kann ich dann essen gehen. Aber jetzt gibt es ja ganz komplizierte Finanzplanungstools und so weiter, wo ich dann die Renditen mit berücksichtige und dann mich frage, reicht es bis zu meinem 90. Lebensjahr? Das ist alles nicht realitätsnah und Gott sei Dank ist es auch egal. Ich habe noch nicht einen Fall gesehen, also das mag Zufall sein, vielleicht liegt es an meiner Peer Group, aber ich habe noch nicht einen Fall gesehen, wo wirklich ein Mensch so plant, dass er dann mit 90 pleite ist. Mhm. Sondern es geht ja eigentlich immer nur darum, möglichst effizient mit den Reserven umzugehen, dass möglichst die Erben noch viel davon haben, dass mir möglichst viel Spielraum offen bleibt, mein Leben zu gestalten und vielleicht Ideen, die ich erst in 10 Jahren habe, noch umzusetzen. Also eigentlich geht es ja immer meiner Erfahrung nach drum, dass wenn ein größeres Vermögen da ist, das nicht auf Kante genäht wird, sondern dass eben geschaut wird, wie kann ich das so machen, dass ich mich am wohlsten fühle und dann möglichst viel Freiheit habe. Und da wäre ich vielleicht noch zu einem Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weil das fällt mir schon auch immer wieder auf, das ist so ein Standardfehler. Mhm. Wenn jemand beruflich extrem ambitioniert unterwegs war und seine Firma verkauft hat oder jetzt eine Abfindung bekommt, führender Manager, 15 Jahre Stress hinter sich und auf einmal kommt er nach Hause. Dann haben diese
Baumarkt.
Menschen oft...
Baumarkt, dann ist Baumarkt angesagt.
Nee, dann haben diese Menschen oft eine innere Panik davor, zu wenig zu tun zu haben und versuchen diese Panik zu kompensieren, indem sie schwachsinnige Anlagen tätigen, die sie dann binden. Zum Beispiel kaufen sie dann irgendein Mehrfamilienhaus, ja, renovierungsbedürftig in Braunschweig oder sonst wo, weil sie denken, ja, ich habe jetzt das Geld und dann kann ich, dann habe ich, ja, also dann bin ich ja wieder Unternehmer und da kann ich wirklich nur einen Rat geben. Machen Sie das auf keinen Fall, wenn Sie zum ersten Mal wahrscheinlich seit Jahrzehnten wirklich frei sind, geben Sie sich den Zeitraum, das erstmal zu testen, wie sich das anfühlt, bevor sie neue Verpflichtungen eingeht. und legen Sie das Geld so einfach und so stressfrei wie möglich an. Deswegen eben diese Präferenz der liquiden Märkte, weil Sie haben keine Ahnung, welche Ideen Ihnen in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Und da wollen Sie sich nicht drum kümmern, wenn der Wasserhahn tropft im dritten Stockwerk von dem Mieter, der seit 2 Monaten die Miete nicht gezahlt hat.
Also sozusagen eine Kompensation, sagst du. Auch diese vielen Startup-Investments. Wenn man sich gestalterisch, also man darf halt nicht den Drang unterschätzen, Andreas, diese Menschen arbeiten, und das weiß ich ja aus fast 1000 Assessments mittlerweile, nicht mehr aufgrund des Geldes oder grundsätzlich ist das nicht der Motivator. Wenn ich eine Vermittlung habe und jemand verdient irgendwie 20% weniger in einem gewissen Alter, Kinder sind aus dem Haus, Liquidität ist vorhanden, dann ist es die Gestaltung. Und das Problem mit deinem Tipp, der besteht natürlich darin, dass sie irgendwie weiterhin gestalten wollen, sich gebraucht fühlen wollen. Und ich glaube, was du sagst, die Konsequenz ist genau richtig, dass man es trotzdem einfach mal aushält, ohne sich in ein nächstes Abenteuer zu stürzen. Und wenn man es schon tut, dann sollte man vielleicht auch nicht das Vermögen da so sehr mit einfließen lassen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja.
Nein, es ist wirklich so, die Leute unterschätzen ihre eigene Kreativität, die entsteht, wenn sie mal nichts zu tun haben. Das heißt, die haben keine Ahnung, was für Optionen sich in 1-2 Jahren ergeben, wenn sie mal draußen sind. Und deswegen eben sich vor allem Zeit lassen damit. Nicht zu meinen, ich müsste jetzt gleich was tun, ja, sondern es einfach mal wirklich auf sich zukommen lassen. Also da kenne ich zig Beispiele, auch ich selber, wenn ich so will. Ich habe meine Firma auch verkauft 2019. Also ich habe früher Banken beraten im Risikomanagement und so, extrem anspruchsvoll und anstrengend. Und dann bin ich da raus und habe mir auch gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und hatte mir irgendwelche absurden Ideen, Habilitation begonnen und so. Gott sei Dank war da nichts eine ernsthafte Verpflichtung, weil jetzt hätte ich nicht einmal die Zeit, einen Lehrauftrag anzunehmen. So viel hat sich inzwischen ergeben, was ich wieder mache.
Okay, das ist ein guter Punkt, ja. Auf jeden Fall. Und du wolltest noch jetzt zum Abschluss was zu Immobilien sagen.
Ja, Immobilien sind halt hier genau die großen Fallstricke. Also entweder man geht in irgendwelche Startups.
Okay, also in dem Kontext war das gemeint.
Ja, oder man bindet sich jetzt an eine Immobilie, die ja überhaupt nicht mithalten kann von der Lebensqualität, auch renditetechnisch nicht mithalten kann bei den jetzigen Bewertungen mit so einem tiefen, entspannten Wertpapierportfolio, welches mir alle Freiheiten lässt. Man muss sich mal vorstellen, man ist, wenn man so ein Welt-AG-Portfolio hat, an 7000 Unternehmen beteiligt, aber man muss nicht mal auf eine Hauptversammlung gehen. Ist das Luxus?
Ja, ja. Ja, und mit einer ähnlichen Rendite, wenn nicht sogar mit einer besseren Rendite zu rechnen. Also das ist tatsächlich der Luxus, den du hier ansprichst. Man hat Flexibilität, man hat Freiheit, man hat trotzdem Rendite. Ja, und deswegen vielen Dank dir, Andreas. Ich denke, das war eine Inspiration. Wenn man mehr von dir wissen möchte, verlinke ich die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich bin immer gut beraten gewesen bisher mit dem Andreas. Und ja, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Dominik und vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.